Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf. Und Talia, bis jetzt hast du gar nichts falsch gemacht. Ja. Da es Leute unter uns hat, die Schriftsprache besser verstehen, werde ich jetzt umstellen. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Täglich, ich spreche nicht täglich in der Schriftsprache und habe nicht so viel Übung, aber man macht das Beste draus. Also gut, es ist schon einige Zeit her, dass ich das letzte Mal da war. Ich glaube, da waren wir drüben noch, in der Mehrzweckhalle, jetzt wieder hier. Ich freue mich, hier zu sein. Und wir steigen heute ein oder betrachten miteinander ein Thema oder einen Bibeltext, der oft verloren geht im Kirchenjahr. Und warum? Auffahrt. Auffahrt. Wo findet an Auffahrt ein Gottesdienst statt? Sicher in der Landeskirche. Aber Auffahrt ist mittlerweile ein Tag geworden, wo man eher ausfährt und nicht an Auffahrt denkt. Ich weiß nicht, wer von euch am nächsten Wochenende im Stau stehen will, am Gotthard oder sonst irgendwo. Ich weiß nicht, was für Traditionen hier in Marthalen sind an Auffahrt. In Baselbiet gab es einen Banntag. Da hat man einen Teil der Grenze des Dorfes abgeschritten und dann gab es am Schluss ja, nicht nur Grill, sondern auch Bier und Wein und alles, was man so gerne möchte. Im Welschland, wo ich 2 Jahre gearbeitet habe, da ging man auf die Pleiad, Narzissenausflug. Alle Jugendgruppen aus dem Welschland haben sich da oben getroffen mit einem Gottesdienst und Wettkämpfe und einfach gemütliches Zusammensein. Und am Zürichsee gibt es eine ganz andere Tradition. Rund um den Zürichsee heißt das. Das ist der Verkehrsclub, der organisiert das. Rund um den Zürichsee 4 Posten, Verpflegungsposten, kann man sich anmelden, aber man darf nur mit dem Fahrrad gehen, also nicht mit dem Auto. 66 Kilometer sind das, eine schöne Herausforderung. Und das, was Auffahrt wirklich ist, das geht bei vielen Menschen in Verlorenheit. Oder man vergisst es, oder man genießt einfach die freie Zeit, das schöne Wochenende. Man geht weg und hofft, dass es schön Wetter ist. Wir werden auch als Gemeinde, in Meilen werden wir das Gemeindewochenende haben. Natürlich, auch das Thema dort ist nicht Auffahrt, sondern es gibt andere Themenblöcke, die wir miteinander anschauen. Und heute Morgen wollen wir bewusst miteinander diesen Text anschauen aus Matthäus 28, wo es um Auffahrt geht. Und viele denken jetzt schon, hat er sich nicht im Thema vergriffen? Es geht doch, Matthäus 28, das ist doch der Missionsauftrag. Jetzt müsste man über Mission reden. Und ich kann euch sagen, würde ich auch gerne. Ich war Ende März, Anfang April, war ich 2,5 Wochen in Brasilien, habe dort Missionsarbeit wieder live erlebt. Und das wäre auch interessant. Aber wir wollen einen Schritt zurückgehen und einige Aspekte aus diesem Abschnitt betrachten, wo eben dieser Titel sehr gut dazu passt. Und ich lese dazu jetzt nur den Abschnitt oder den Text aus Matthäus 28. Später kommt dann noch der zweite Text aus Apostelgeschichte 1 dazu. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und da schau auf die Seite stellen, sonst ist es dann kaputt. Ja, das ist der Abschnitt oder der Text. Und eben, wie gesagt, den Missionsauftrag, gehet hin. Das wissen wir alle, dass das in diesem Abschnitt steht, oder die meisten. Aber andere Aspekte, wie sie darin zum Ausdruck kommen, die haben wir vielleicht noch gar nicht so richtig beachtet. Und zwar schon nur der Aspekt, dass es heißt, die einen waren Anbeter und die anderen haben gezweifelt. Und wenn man dann noch den Missionsauftrag damit verbindet, dann könnte man schnell fragen, ja, aber Moment, Jesus, bist du sicher, dass du mit diesen Menschen die Weltmission in Angriff nehmen willst? Bist du sicher, dass die es schaffen? Natürlich, wir haben keine Angaben, wie viele das hier angebetet haben, aber wir haben auch keine Angaben, wie viele gezweifelt haben. Wir haben auch keine Angaben über Namen, wer es gewesen ist. Von einem Petrus wissen wir, er hat versucht, übers Wasser zu laufen, hat gezweifelt, ist eingebrochen. War es der Petrus wieder? Wir wissen es einfach nicht. Aber Tatsache ist, da kommt nicht einfach zum Ausdruck, da sind die großen Helden, die haben es im Griff. Denen können wir vertrauen, dass sie die Arbeit gut, zielführend und effizient machen. Nein, es hat solche dabei, wo es zum Ausdruck kommt, dass sie gezweifelt haben. Für die Anbeter, für die hätten wir schnell lobende Worte. Und für die Zweifler, was machen wir jetzt mit denen? Sollen wir diese einfach nach Hause schicken und sagen, dich können wir nicht oder euch können wir nicht gebrauchen, geht wieder heim. So wie die damals bei Gideon, der hat auch seine Krieger den größten Teil nach Hause geschickt. Aber nein, Jesus geht gar nicht darauf ein, wer jetzt auf welcher Seite steht, sondern sagt einfach, geht. Nehmt den Auftrag geht an den Auftrag, setzt ihn um. Aber was mir hier wichtig wird, dass wir nicht uns zu schnell von diesen Zweifeln verabschieden. Schon der Prophet Jeremia hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass unser Herz trotzig und verzagt ist. Dass in uns immer beides kann passieren. Keiner von uns weiß, was morgen passiert und wie er dann mit der Situation umgeht. Keiner weiß, was er morgen am Arbeitsplatz für Herausforderungen hat und wie schnell stellt man sich die Frage, schaffe ich das? Bin ich die richtige Person? Warum gerade ich und nicht ein anderer? Wie schnell sind wir in Situationen, wo wir an uns selber zweifeln, aber auch an Gott zweifeln? Bist du sicher, dass du mich gebrauchen willst? Oder an Gott zweifeln, Herr, warum zeigst du mir nicht deutlicher deine Macht, wie groß, dass du wirklich bist? Warum muss ich solche Schwierigkeiten durchlaufen? Anbeter und Zweifler, beides können wir sein. Und keiner weiß, wenn er auf welche Seite kippt. Natürlich können wir jetzt sagen, wir schauen es noch ein bisschen genauer an. Beide Seiten haben positive Seiten, aber auch negative Seiten. Wenn wir jetzt einfach nur sagen, diejenigen, die anbeten, das sind die, die man fördern muss und die man jetzt einsetzen muss. Tatsache ist, wenn wir alles mit dem Missionsbefehl verbinden, kommt zum Ausdruck, Anbeter, die nur staunen und Gott loben und nicht darüber hinauskommen, auch zu dienen und zu gehen, dann haben sie beide Seiten. Auf der einen Seite machen sie vieles richtig, sie sehen Gott in seiner Größe, aber sie sehen nicht die ganze Dimension, wo wir herausgefordert sind. Auftrag gehört auch dazu. Nicht nur loben und anbeten. Und bei den Zweiflern könnte man sagen, die negative Seite, wenn sie alles nur in Frage stellen und immer nur zweifeln und überall nur Misstrauen schaffen damit oder alles verhindern wollen, dann sind sie wirklich ein Hindernis. Dann müsste man mit ihnen direkt sprechen und sagen, woran liegt es? Wenn aber Zweifler merken, ich habe Grenzen, und die gilt es zu überwinden. Und zu Menschen werden die sagen, Herr, ich habe meine Zweifel, aber ich will dich erleben. Dann können wir von diesen Menschen viel lernen. Und dann müssen wir sagen, dann sind sie auf dem richtigen Weg. Aber Tatsache ist, das Leben, es fordert uns einfach heraus. Ja, wie gesagt, unser Herz kann trotzig und verzagt sein. Und selber habe ich jetzt auch eine längere Zeit hinter mir, wo es beim Arbeiten ziemlich auf und ab geht. Im Januar vor einem Jahr wurden uns die Büroräumlichkeiten gekündigt. Büroräumlichkeiten in Zürich gibt es viele. Aber solche, die man bezahlen kann, gibt es eben nicht so viel. Letztes Jahr hatten wir im Team zusätzlich 3 Frauen, die schwanger wurden, den Mutterschaftsurlaub gingen. Nicht alle genau gleich, aber alle längere Zeit. Und wir bekamen keine Stellvertretung für die Zeit vom Mutterschaftsurlaub. Dann hat uns die 7. IVG-Revision stark gefordert. Eigentlich gingen wir davon aus, dass wir die Daten erhalten bis spätestens im Oktober. Wir bekamen sie dann anfangs Dezember. Das war eine sehr spannende Zeit oder herausfordernde Zeit, weil wir wussten, dass wir einiges umstellen müssen. Aber verbindliche Angaben bekamen wir wirklich erst im Dezember. Und dann im Januar hatte ich einen Abteilungsleiter, der wurde krank, oder besser gesagt, es wurde eine Depression sichtbar bei ihm. Das haben wir nicht gewusst. Und dann im März oder Anfangs April, als ich in Brasilien war, bekam ich die Mitteilung, dass er sich das Leben genommen hat. Dann kamen weitere Aspekte dazu. Dann haben noch 2 Fachkräfte gleichzeitig auch noch gekündigt. Bei meinen haben wir es gewusst, bei der anderen Person war es völlig überraschend. Und dann ist man immer so im Wechselbad. Auf der einen Seite möchte man zuversichtlich sein und sagen, Gott, bei dir ist nichts unmöglich. Und auf der einen Seite kommt dann die Frage, Gott, denkst du wirklich an mich? Siehst du mich in meiner Situation, was sich alles abspielt in meinem Leben, in meinem Berufsleben? Wie soll ich das alles schaffen? Und manchmal gibt es Momente, wo man sich sogar fragt, bin ich die richtige Person für diesen Posten, Dalia? Dir geht es wie mir oder mir geht es wie dir. Man stellt sich diese Fragen und man kann nicht ausweichen und einfach sagen, geht mich alles nichts an, cool bleiben, schwamm darüber, wir gehen einfach weiter. Es war dann schon speziell, als ich von Brasilien heimflog, beim Landeanflug auf Zürich, wurde mir bewusst, in Brasilien habe ich es erfahren, dass sich der eine Mitarbeiter das Leben genommen hat. Man war weit weg und mit den Gedanken war man auch schnell wieder weit weg. Und dann beim Landeanflug wurde mir plötzlich bewusst, jetzt in 24 Stunden hast du das Team vor dir wieder. Was erlebst du da? Wie gehst du mit dieser Situation um? Was brauchen die? Was erwarten die? Und da geht es einem schon durch den Kopf, Herr, was hast du mit mir noch alles vor? Oder wie gehst du damit um? Oder hast du mich überhaupt nicht auf dem Radar? Also das sind schon Gedanken, die einem dann beschäftigen und man merkt plötzlich eben, unser Herz ist mutig und verzagt. Einmal sind wir Anbeter und plötzlich sind wir wieder Zweifler. Und wir können es nicht einfach verfügen, heute will ich Anbeter sein und heute will ich aber auch nicht Zweifler sein. Wenn die Zweifel da sind, dann sind sie da. Und jetzt, was macht Jesus? Geht er darauf ein? Nein, wir können uns erinnern an den Text. Er sagt einfach schlicht und klar, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Was will er uns damit sagen? Schlicht und einfach. Schau von dir weg, schau auf mich. Da kommt es den Jüngern so entgegen, was dreht ihr euch in euren Gedanken und macht euch viele Sorgen? Können wir das? Sind wir die richtigen Leute? Schaut auf mich, mir ist gegeben alle Macht. Ja, jetzt können wir sagen, was nützt mir das, wenn du alle Macht hast und ich keine Macht habe? Und das ist die große Herausforderung, die uns immer wieder neu eben in einer großen Art herausfordert, können wir das wirklich glauben? Und können wir einfach von uns wegsehen und sagen, ich muss es ja selber nicht können. Es reicht, wenn du es kannst. Es reicht, wenn dir alle Macht gegeben ist und ich darf abhängig werden von dir. In diesem Lied bringt Martin Luther ganz klar zum Ausdruck, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, denn selbst Gott hat erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und es ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Geschrieben vor rund 500 Jahren in Wittenberg. Und Martin Luther hatte auch kein einfaches Leben. Der hatte noch mehr Turbulenzen als ich. Also der hatte mehr Auseinandersetzungen auch mit Fürsten und Gewalten. Und der merkte etwas, mit unserer Macht ist nichts getan. Merken wir, es steckt auch etwas in uns drin, das uns sagen will, das schaffst du schon. Yes, we can. Das haben wir doch jahrelang gehört mit unserem amerikanischen Präsidenten Obama. Aber eben, yes, we can, es geht eben nicht immer. Und wir stoßen immer an Grenzen. Und man kann sich dann auch so stellen, cool bleiben und so tun, als hätten wir alles im Griff. Coole Typen sind eigentlich nur Ignoranten von ihren eigenen Grenzen und Schwächen. Sie versuchen, sie zu überspielen. Und das ist sehr gefährlich. Und deshalb, selbst Martin Luther musste eingestehen, mit unserer Macht ist nichts getan. Mit all meinen Berufserfahrungen. Mein Geschäftsführer hat dann ab und zu mir gesagt, als ich wieder zurück war, ja, jetzt, weißt du, es ist gut. Mit deiner pastoralen Erfahrung bist du sicher die richtige Person, jetzt für dieses Team mit dieser Situation richtig umzugehen. Ja, auch ich habe nicht einfach alles im Griff. Und man kommt an Grenzen und muss sagen, Herr, wenn ich jetzt nicht mit dir an die Arbeit gehen kann, dann bin ich verloren, wie es Martin Luther sagt. Ich brauche deine Hilfe. Und das ist das andere, das uns herausfordert zu fragen, wie sehen wir denn Jesus Christus? Wer ist er für mich persönlich? Und darin zu erkennen, dass wir eben noch ein anderes Problem haben, das Gorin ten Boom so zum Ausdruck bringt. Unsere Zeit leidet an verkleinerten Vorstellungen von Gott. Es ist so, als sähen wir durch die verkehrte Seite eines Fernglases. Da erscheint uns unser Können unbegrenzt und Gott fern und klein, für manche schon gar nicht mehr zu erkennen. Und jetzt nochmals die Frage, aber wie siehst du Jesus? Wer ist er für dich? Jesus in deinem Alltag? Jesus als den Herrn, der für uns gestorben, auferstanden und aufgefahren ist, wie siehst du ihn? Eine der schönsten Zusammenfassungen, wer Jesus für uns ist, finden wir im Psalm 23. Mein Hirte, der mich weidet, der mich führt, der mich tröstet und selbst im Tal der Todesschatten ist er bei mir und hat eine Wohnung bereit gemacht. Jesus, der lebendige Gott, er lebt, auch wenn er sichtbar nicht da ist, ist er da. Und das ist für mich immer wieder neu. Morgens, wenn ich aufstehe oder spätestens, wenn ich dann an einem Tisch sitze, die Losung lese auch. Jesus, wer bist du für mich? Und das Bewusstwerden, Herr, ich brauche dich heute wieder aufs Neue. Und du sagst von dir, dir ist gegeben alle Macht. Im Himmel und auf Erden, mit anderen Worten, im ganzen Universum, da ist er der Herr mit aller Macht. Und natürlich, wenn ich jetzt habe ich gleich zwei Stellen ausgeschrieben, wenn ich jetzt Vorstellungsgespräche führe und eine Bewerberin oder ein Bewerber kommt und sagt, ja wissen Sie, Fachkompetenz, da habe ich nicht so viel, aber ich glaube an Jesus und der hilft mir dann schon. Dann weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren würde. Ich erwarte, dass die Leute etwas können, wenn sie sich bei uns melden und dass sie wirklich auch Kompetenzen haben. Aber umgekehrt, wir alle sollen abhängig bleiben von Jesus. Selbst bei aller Routine und Erfahrung, die wir im Berufsalltag schon gesammelt haben, als Familienmenschen in der Gemeindearbeit, egal wo wir arbeiten, wir sollen abhängig bleiben. Und das ist die große Herausforderung. Abhängig bleiben oder abhängig werden heißt auch demütig werden. Eingestehen, dass ich Grenzen habe. Und dass ich so wirklich mich auf Gott und auf Jesus verlassen muss. Und er ist es, der uns wirklich überall nahe ist. Zeitlich und örtlich, überall, immer auf ihn können wir uns verlassen. Und deshalb, das ist etwas Wichtiges, du hast es auch gesagt. Jesus, du hilfst mir, ich mache es sicher schon recht. Ist doch gut, das ist eine gesunde Haltung. Ich lasse mich von Jesus Christus leiten. Aber jetzt die große Frage, wie können wir Jesus noch bewusster, noch größer erfahren? Und deshalb lese ich jetzt einen Text aus Apostelgeschichte 1, 4 und 5. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden und nicht lange nach diesen Tagen. Das war sicher nicht auf dem Ölberg, weil hier ist die Rede vom Essen, das war bei einer anderen Gelegenheit, aber Jesus sagt es hier ganz deutlich. Geht jetzt nicht einfach los und versucht etwas zu machen, sondern bleibt in Jerusalem und wartet, bis sich erfüllt, was euch verheißen ist. Ihr sollt erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und das ist das große Geheimnis. Wenn Jesus sagt, ich bin bei euch, wir sehen ihn hier nicht, aber er ist in uns durch die Kraft, durch den Heiligen Geist. Er ist anwesend und wir dürfen wissen, er hat alles im Griff. Heute und morgen, wo ich lebe, wo ich arbeite, mit allem, was ich erlebe, mit allem, was ich herausfordert werde, er ist hier in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn ich morgen Mittag das erste Vorstellungsgespräch führe, weiß ich, ich werde auch nervös sein, nicht nur die Bewerber werden nervös sein, das ist so eine gegenseitige Sache. Aber dann ist Jesus nicht sichtbar neben mir und sagt einfach, Markus, vergiss es, ich nehme gleich das Gespräch in die Hand, ich mache es für dich, dann kommt es sicher gut. Nein, er ist in mir und leitet mich und ich muss mich darauf verlassen können, dass er wirklich da ist und muss offen sein für seine Zeichen, die er mir gibt. Und das ist die Herausforderung im Alltag, dass wir so von Jesus abhängig bleiben und sagen, du durch deinen Geist, du kannst in mir wirken und ich will mich wirklich von dir leiten lassen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Auch andere Aspekte kommen zum Ausdruck. Hier müssen wir wieder einsehen und sagen, nein, es soll nicht durch meine Routine, durch meine Kraft geschehen, sondern durch seinen Geist. Und es ist wichtig, dass wir hier wirklich offene Ohren und Herzen haben. In einem Wort in Römer 5, 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist ein Geheimnis, dass der Heilige Geist hineinfließt in unser Leben. Aber fragt mich nicht, wie er das genau macht. Aber er macht es. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gott Möglichkeiten hat, die wir nicht kennen, in unsere Herzen hineinzuwirken und Sachen zu zeigen, zu reden oder deutlich zu machen oder zu warnen oder vielleicht auch zu trösten. Und es fließt einfach hinein in unser Herz. Ich kann es nicht weiter erklären, wie das geschieht. Ich kann euch aber erklären, was ich hier gemacht habe. In Brasilien haben wir in einem Dorf ein ganzes Wassernetz erstellt. Haben Leitungen gegraben, haben hier Rohre verlegt, es war heiß, 35 Grad und das bei einer Luftfeuchtigkeit von, es ist Regenzeit, also 95-99% Luftfeuchtigkeit, sehr angenehm. Man schwitzt nur einmal. Und wenn man diese Rohre verlegt hat, dann weiß man auch, dass man etwas Sinnvolles gemacht hat und hofft natürlich, dass das Wasser hindurchfließt. Ihr seht es, die sind nicht tief verlegt worden, keine 40 Zentimeter, 20 reichen da auch, es gibt keinen Frost. Aber es gibt nachhinein auch keinen Plan, wo die Leitungen durchgehen. Und früher oder später wird sicher einer diese Leitung treffen und es wird einen Schaden geben und die Leitung ist unterbrochen. Das Wirken des Geistes kann niemand mit einer Hacke durchbrechen. Kann nicht einfach von anderen Menschen beschädigt werden. Ich kann mich weigern, auf den Heiligen Geist zu hören, mich von ihm leiten zu lassen. Aber er will hineinwirken in unsere Herzen, will unsere Herzen verändern, will unser Leben gestalten. Und ich weiß nicht, was deine Herausforderungen sind im Alltag, im Beruf, in der Familie, in der Gemeinde. Vertrauen, dass er wirkt und dass er hineinwirkt in mein Leben und dass ich mich jederzeit ganz auf ihn verlassen kann. Er ist die Quelle der Kraft. Er ist auch die Quelle der Weisheit. Er ist auch die Quelle der Zuversicht. Und deshalb, so gut ist es, dass die Jünger das ausgehalten haben. Was wäre das für ein Fiasko geworden, wären sie sofort losgezogen. Sie haben auch diese Zeit gebraucht. Und als dann, als sie am Pfingsten erlebt haben, wie der Heilige Geist sie erfüllt hat, da kamen tausende Menschen zum Glauben. Da ist Gemeinde entstanden, Weltkirche entstanden. Menschen kamen zu Jesus, erlebten Veränderungen. Das ist wieder ein Geheimnis, dass ein Herz verändert werden kann durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und deshalb, wenn wir diese Geschichte so vor Augen haben, was sich an Auffahrt und zwischen Auffahrt und Pfingsten erlebt hat, ist eine Schlüsselstelle für unser Gemeindeleben, für unser Glaubensleben, für unser Alltagsleben, dass wir so abhängig bleiben von Jesus Christus. Und darum, ich habe euch 3 Fragen mitgebracht. Was würde heute besser zu dir passen, Anbeter oder Zweifler? Und was könntest du unternehmen, um wahrer Anbeter zu werden? Was traust du Gott zu? Was traust du der Macht Gottes zu? In deinem Alltag, da wo du arbeitest, da wo du lebst? Welchen Stellenwert hat der Heilige Geist in deinem Leben? Wie können wir den Vers aus Zacharia 4,6, dass es nicht durch Heer oder Macht, also durch unsere Kräfte, sondern durch seinen Geist geschehen soll, bewusst erleben und erleben können? Ich möchte einen kurzen Moment der Stille haben. Ihr könnt selber darüber nachdenken, dann werde ich noch 2, 3 abschließende Gedanken dazu sagen. Ja, welche Frage hat dich am meisten berührt? Die erste, was würde heute besser zu mir passen? Ich möchte dir sagen, du kannst dich nicht dagegen sträuben oder verwehren, dass du nicht einmal Anbeter, aber auch Zweifler bist. Aber Jesus hat die Menschen nicht fortgeschickt. Du darfst Grenzen haben. Du darfst zu deinen Grenzen stehen. Aber ich möchte dir Mut machen, werde abhängig von Jesus. Und die Macht, auf seine Macht kannst du dich wirklich verlassen. Er ist bei dir, überall. Vertrau ihm. Versuche von dir wegzusehen. Versuche immer wieder neu auf Jesus zu sehen. Und das Wirken des Heiligen Geistes, lehre es, auf ihn zu hören, dich von ihm leiten zu lassen, weil das sind Dimensionen, die von enorm wichtiger Bedeutung sind für unser Glaubensleben. Und der Heilige Geist, er wirkt wirklich. Wir wollen beten. Ja, Jesus Christus, und dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass du mit diesen Menschen den Auftrag gewagt hast. Du hast in die Herzen gesehen, du wusstest über alles Bescheid, wer auf welcher Seite steht. Und du wusstest auch alles, wie sie den Auftrag anpacken werden. Und trotzdem, du hast es wirklich gewagt, mit ihnen vorwärts zu gehen. Du hast sie ausgerüstet mit deinem Heiligen Geist. Du hast ihnen verheißen, dass du immer bei ihnen bist. Danke, dass dies alles auch für uns ganz persönlich gilt. Und dass wir so mit deiner Macht, mit deiner Kraft rechnen dürfen. Mit dem Wirken deines Geistes. Und so lass uns zuversichtlich vorwärts gehen, im Wissen, dass du treu bist. Wir loben und preisen dich. Amen.